Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Geldsorgen wegen der neuen Fallpauschale. Das Zürcher Unispital schlägt Alarm, der Gesundheitsdirektor hat Verständnis. Eine Grossstadt und ihr Gewaltproblem. Die Massnahmen zu Winterthur gegen Schlägereien und Überfälle greifen noch nicht richtig. Das letzte Hoffen im Fluglärmstreit. Die EU-Richter sollen die deutschen Anflugbeschränkungen aufheben. Spazieren mit dem Franz. Der Holer beschreibt in seinem neuen Buch 52 Spaziergänge. Wir machen einen mit ihm. Spazieren ist auch morgen eine gute Idee. Es wird schön und bis zu 25 Grad warm. Am Mikrofon Vero Tiragisch. Die Universitätsspitäler in der Schweiz warnen. Die Fallpauschalen, die seit Anfang Jahr gelten, sie reissen ein grosses Loch in die Kasse. Die Fallpauschalen müssen darum angepasst werden, verlangt auch das Unispital Zürich. Barbara Seiler.
Ein künstliches Hüftgelenk, eine Blinddarmoperation. Für die Gleichbehandlung soll jedes Spital auch gleich viel Geld bekommen. Das ist die Idee, die hinter dem neuen System der Spitalfinanzierung steckt. Die Fallpauschalen, oder DRG, wie die Fachleute sagen, soll Spitäler motivieren, um effizient zu arbeiten. Das stimmt aber nur in der Theorie, sagt die Direktorin vom Universitätsspital Rita Ziegler.
Bei den Universitätsspitälern tun sich natürlich die aufwendigen Fälle und die Fälle, die viel Spezialwissen brauchen, konzentrieren. Und es hat sich herausgestellt, so wie jetzt das System DRG im Moment geeicht ist, dass da gerade schüsst die Fälle nicht gut abgebildet sind, zu wenig gut abgebildet sind, während vielleicht die einfacheren Fälle eher vorteilhaft abgebildet sind und gut finanziert sind.
Und das Unispital hat nicht nur die komplizierten Fälle, sondern es probiert auch immer wieder neue Behandlungsmethoden aus.
Am Anfang, wenn man das macht, sind das wie Einzelanfertigungen. Und wir tun ja mit dem die Medizin permanent verbessern und das kostet etwas.
Aber auch diesem Umstand wäre das System der Fallpauschale nicht gerecht, sagt Rita Ziegler. 10% der Behandlungskosten im stationären Bereich seien darum nicht gedeckt. Und wenn sich daran nichts ändert, fehlen am Ende vom Jahr 60 Millionen Franken in der Kasse. Die Universitätsspitäler fordern darum, dass das System angepasst wird, dass die Universitätsspitäler für bestimmte Fälle sogenannte Differenzierungsentgelte bekommen.
Das heisst, wenn wir speziell teure Medikamente brauchen oder viel Blut zum Beispiel, dass man da separat entschädigt bekommt und nur der andere Teil der Kosten in die Kostenberechnungen von Swiss DRG einfließt.
Dass sie für Behandlungen zu wenig Geld bekommen, das ist aber nur das eine Problem, wo die Universitätsspitäler damit kämpfen. Das andere sind die Kosten für die Aus- und Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte aus der ganzen Schweiz. Auch da haben die Spitäler zwar einen Auftrag, kommen das nötige Geld dafür aber nicht über, moniert Rita Ziegler.
Die GDK, Gesundheitsdirektorenkonferenz, muss sich dieser Frage dringend annehmen und zu Lösungen kommen. Darüber reden tut man schon lange, aber das hilft uns auch nicht. Wir hätten gerne Lösungen und angemessene Entschädigung von dieser wirklich wichtigen Aufgabe.
Wenn es nicht mehr Geld für die Ausbildung gäbe, bleibe im Unispital kein anderer Weg als Assistenzstellen abbauen. Und das würde den Ärztemangel verschärfen, warnt Rita Ziegler.
Kritik vom Zürcher Unispital an der neuen Fallpauschale. Was sagt der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger dazu? Barbara Seiler hat ihn gefragt.
Die Unispitäler, die warnen, sie sagen, es zeichnet sich wegen DRG ein grosses Loch in den Kassen ab. Die Warnrufe, wie kommen die bei Ihnen an, Herr Heiniger?
Ja, ich habe nach wie vor ein Verständnis für die Ungewissheit. Solange man auch das erste Jahr noch nicht kennt, hat man natürlich Bedenken, dass die heutigen Preise langen und das System auch der Unispitäler gerecht wird. Ich glaube, nötig ist, dass man jetzt einmal das erste Jahr abwartet und dann die effektiven Zahlen kennt und nicht mehr alles auf Hypothesen aufbauen muss.
Die Spitäler sagen, wenn das so weitergeht, wie das jetzt in den ersten 4 Monaten gelaufen ist, dann fehlt dem Unispital am Schluss des Jahres 60 Millionen Franken in der Kasse.
Das wird das Ende des Jahres dann zeigen, aber durchaus glaube ich, dass das System noch nicht vollkommen ist, dass das Tarifsystem die ganz komplexen Fälle noch nicht genügend abbildet. Also von daher muss man noch Verbesserungen am System oder an der Preisbildung treffen.
Eine konkrete Forderung ist, dass man bei komplexen Fällen Spezialabgeltungen der Universitätsspitäler zahlt. Was sagen Sie da zu dieser Forderung?
Zusatzentgelte für die komplexen Fälle sind meines Erachtens letztlich auf die Länge, auf die Dauer, sind sie eigentlich falsche Mittel. Aber im Moment sind Zusatzentgelte die einzige Möglichkeit, um die Unvollkommenheit vom System auszugleichen.
Wie schnell könnte man denn so etwas einführen? Sie sind ja auch im Verwaltungsrat von Swiss DRG.
Zusatzentgelte wären schnell möglich. Die wären unter Umständen bereits für 2012, für die zweite Jahreshälfte, anwendbar. Sicher wären aber Zusatzentgelte auch für 2013 möglich. Aber ich betone nochmals, sie sind meines Erachtens letztlich der falsche Weg. Wir müssen das System besser machen und nicht auf Zusatzentgelte bauen, auf die Länge.
Ein anderes Problem, das die Universitätsspitäler angesprochen haben, ist die Weiterbildung. Da sagt mir Frau Ziegler vom Universitätsspital, 20 Millionen seien nicht gedeckt.
Die Zahl kann ich in dem Sinne nicht bestätigen. Auch die wird sich erst Ende Jahr zeigen, wenn mal die Rechnung gemacht ist vom 2012. Aber es ist so, die Spitäler bzw. ihre Träger, die tragen heute Kosten weitgehend allein. Und darum ist es auch nötig, dass eine schweizweite Lösung gesucht wird, dass eben nicht nur die Universitätskantone Beiträge leisten, sondern dass auch alle anderen an dieser Aus- und insbesondere an den Weiterbildungskosten müssen partizipieren.
Das würde die Gesundheitsdirektorenkonferenz betreffen. Stossen Sie da auf Gehör?
Es ist im föderalen System nicht ganz einfach, auch die vielen kleinen Kantone zu überzeugen, dass sie ihre Beiträge leisten müssen, dass nicht nur die grossen Universitätskantone sind, die Last können tragen, dass da eine faire schweizweite Abgeltung erzielt wird.
Wie schnell hat man da eine Vereinbarung? Was schätzen Sie?
Ich habe eigentlich gehofft, dass wir bereits im Frühjahr 2012 eine Lösung hätten. Es hat sich aber jetzt in der Vorarbeit in der GDK gezeigt, dass das schwieriger wird als erhofft. Und darum denke ich nicht, dass man vor der zweiten Jahreshälfte, vor dem Herbst 2012, nächste Ansätze hat, wie das schweizweit könnte abgegolten werden.
Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger auf Frage von der Barbara Seiler. Horden von Besoffenen, Gewalt, Vandalismus und Berge von Abfall. Auf der Partymeile beim Winterthurer Hauptbahnhof geht es Wochenende für Wochenende ziemlich wüst zu und her. Der Winterthurer Stadtrat hat darum letztes Jahr den Aktionsplan HB mit einem ganzen Päckchen Massnahmen lanciert. Die Bilanz nach den ersten paar Monaten ist aber durchgezogen. Christoph Brunner.
Für die Winterthurer Polizei fährt das Wochenende einmal schon am frühen Donnerstagabend an. Ab dann sind zwei Polizeipatrouillen auf der Partymeile unterwegs, im Bermuda-Dreieck zwischen Hauptbahnhof, Arch und Sulzer Areal. Und Polizisten sehen ständig, was zu viel Alkohol mit dem Partyvolk anstelle, sagt der Fritz Lehmann, Kommandant der Stadtpolizei Winterthur.
Da hat es zum Teil sturzbetrunkene Leute, aber auch Gruppierungen, die sich dann solidarisieren. Und sehr oft gibt es einfach Momente, wo man muss sagen, so, jetzt dritt, viert, jetzt mögen wir nicht mehr kommen, jetzt muss ein, zwei Streifen zusätzlich hin.
Ab dem September gibt es extra für den Aktionsplan HB 3 zusätzliche Stellen bei der Winterthurer Stadtpolizei. Die Polizeipräsenz ist laut dem Fritz Lehmann sehr wichtig.
Unsere Gruppenführer, die sagen, wenn wir uns am Abend früh zeigen, dann haben wir in aller Regel weniger Fälle nach Mitternacht.
In der Statistik, wo die Verantwortlichen heute noch nicht einmal ein Jahr nach dem Start vom Aktionsplan HB vorgestellt haben, sieht man das aber nicht ganz so deutlich. Von Januar bis Ende März letztes Jahr hat es auf der Winterthur Partymeile 17 Anzeigen wegen Körperverletzung, Tätlichkeiten oder Raub gegeben. Im gleichen Zeitraum dieses Jahr sind es 15 Anzeigen gewesen, also gerade mal zwei weniger. Nicht gerade eine riesige Verbesserung, muss auch der Winterthurer Sicherheitsvorsteher Michael Künzle zugeben.
Ich sage noch nicht, dass die Massnahmen jetzt eingeschlagen haben wie eine Bombe, aber auch aus den Rückmeldungen heraus von den Polizistinnen und Polizisten, die an der Front arbeiten, da haben wir gute Rückmeldungen und darum sage ich, wir haben uns auf einen guten Weg begeben.
Da fragt man sich natürlich schon, warum der Michael Künzle mit diesen mageren Zahlen schon jetzt an die Öffentlichkeit ist. Ist es vielleicht wegen der Medienpräsenz, jetzt, wo er Winterthurer Stadtpräsident werden will? Der Zusammenhang mit dem Wahlkampf hat der Michael Künzle am Anfang der Medienkonferenz gerade mal ungefragt dementiert. Sowieso gehöre zum Aktionsplan HB noch mehr dazu. Zum Beispiel ein runder Tisch mit Vertretern von Behörden, SBB und Clubbetreibern. Nur können wir hier den Erfolg halt nicht statistisch zeigen. Und ab Juni bietet die Stadtpolizei einen freiwilligen Kurs für die Türsteher von der Partylokal an. Da lerne ich friedliche Konfliktlösung im Umgang mit Gästen. Eine definitive Bilanz über all die Massnahmen will der Michael Künzle erst nach 3 Jahren ziehen. Dann sehe ich mir wirklich, ob der Aktionsplan HB funktioniert.
Das letzte Hoffen auf die EU-Richter im Fluglärmstreit. Heute hat sich der Europäische Gerichtshof mit den Anflugbeschränkungen befasst, die Deutschland vor 9 Jahren in Kraft gesetzt hat. In erster und zweiter Instanz auf EU-Ebene ist die Schweiz mit ihrer Klage abblitzt. Urs Bruderer, Sie haben die Verhandlung in Luxemburg mitverfolgt. Die Schweiz hat, wie gesagt, schon 2-mal verloren. Die Argumente der Schweiz gegen die einseitig deutsche Verordnung sind recht auseinandergenommen worden. Mit was für Argumenten hat die Schweiz dann heute noch punkten?
Das ist in der Zwischenzeit sehr kompliziertes Juristenfutter. Im Prinzip stellt sich die Schweiz auf den Standpunkt, die vorigen Instanzen hätten beide die bestehenden Abkommen und Rechtsgrundlagen komplett falsch ausgelegt. Deutschland hätte solche einseitige Anflugsbeschränkungen auf keinen Fall dürfen machen. Und wenn der Flughafen Zürich auf deutschem Gebiet liegen würde, dann wären solche Einschränkungen unmöglich gewesen. Für das sei die Lärmbelastung viel zu klein. Es seien auch nicht wirklich Tourismusgebiet betroffen. Das sind ungefähr die Argumente gewesen. Und der Anwalt von der Schweizer Seite hat heute auch noch gesagt, dass man in den laufenden Verhandlungen mit Deutschland immer wieder merke, dass Deutschland nur mit Druck schaffe jetzt in dieser Sache, bei diesen Verhandlungen. Und da wäre es sehr gefährlich, wenn das Gericht Deutschland jetzt hier bestätigen würde und Deutschland quasi eine carte blanche in die Hand drücken würde.
Im Moment laufen ja zwischen der Schweiz und Deutschland wieder Gespräche in Sachen Fluglärmstreit. Sie sind zwar jetzt ein bisschen stocken geraten, aber trotzdem, ist es nicht ein ungünstiger Zeitpunkt, dass man gerade jetzt die Frage von Richtern entschieden haben?
Das findet die Schweizer Seite. Sie hat auf jeden Fall versucht, zu sagen, man könnte doch irgendwie das Gerichtsverfahren unterbrechen, wenigstens bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die deutsche Seite hat das nicht wollen. Sie hat sich auf den Standpunkt gestellt, Rechtsklarheit kann auf keinen Fall schaden. Und dahinter spürt man natürlich die Überzeugung, dass sie glaubt, Recht zu bekommen.
Bis Urteil vom Europäischen Gerichtshof kommt, geht es vermutlich noch Monate. Wie gross ist die Chance, dass die Schweiz das mal recht bekommt?
Wie gesagt, der Stoff ist extrem kompliziert. Das ist eine Frage für Fachjuristen. Mein Eindruck ist aber trotzdem, es sind nicht wirklich neue Elemente dazugekommen, seitdem sich die ersten 2 Instanzen über das Problem beugt haben. Es bleibt eigentlich im Grundsatz dabei, dass die Schweiz gerne möchte, dass die EU abwägt. Einerseits die Belastung und Betroffenheit durch Fluglärm von der Schweizer Bevölkerung und die Bedeutung vom Flughafen Zürich für die Schweiz gegen auf der anderen Seite die schwache Belastung von der deutschen Bevölkerung, die zudem in spärlich besiedeltem Gebiet lebt. Die Schweiz möchte gerne, dass so eine Abwägung gemacht wird, bevor man entscheidet, ob die Beschränkung zulässig ist oder nicht.
Nicht viel Neues, also die Chancen sind doch eher klein. Sollte die Schweiz wieder erwarten, Recht bekommen, was würde das denn heissen? Dürfte wieder geflogen werden wie vor 2003, also bevor Deutschland die einseitige Verordnung erlassen hat?
Der Europäische Gerichtshof ist tatsächlich die letzte Instanz. Wenn die Schweiz Recht bekommt, dann hätte Deutschland zu Unrecht die Anflüge beschränkt. Im Prinzip also könnte man dann wieder fliegen wie vorher, ja. Aber ich glaube, es ist in der Zwischenzeit allen klar, Verhandeln ist in dieser Sache wichtiger als Streiten. Der Gerichtshof selber hier in Luxemburg wird das Thema erst im September wieder aufnehmen. Und Schweiz und Deutschland haben ja im Prinzip abgemacht, dass sie bis im Sommer sich schon einigen, also auf dem Verhandlungsweg eine Lösung finden.
Einschätzungen vom EU-Korrespondent Urs Bruderer aus Luxemburg. Das Spital Limmental ist wieder auf Kurs. Es hat die Turbulenzen rund um eine Teilprivatisierung überstanden. So hat die Spitaldirektion heute an ihrer Jahresmedienkonferenz gesagt. Im Spital Limmental sind im 2011 ein bisschen mehr als 57'000 Patientinnen und Patienten behandelt worden. Die Zahl der ambulanten Patienten ist dabei deutlich gestiegen, um fast 8%. In der Kasse haben all die Turbulenzen noch Spuren hinterlassen. Das Defizit beträgt 24 Millionen Franken, 4 Millionen mehr als budgetiert. Ein Zürcher Schwimmlehrer sitzt seit gut 3 Monaten in Untersuchungshaft. Er soll sich an einem 12-jährigen Bub vergangen haben, wie der Blick heute gemeldet hat. Die Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber dem Regionaljournal, dass ein Verfahren gegen den Mann läuft, wegen massiven sexuellen Handlungen mit einem Kind, das über einen längeren Zeitraum. Der Verhaftete sei grundsätzlich geständig. Die Polizei klärt jetzt ab, ob es noch weitere Opfer gibt. Der Schwimmlehrer war unter anderem bei der Sektion Hönk von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft tätig und hat dort mit Jugendlichen zu tun gehabt. Eine Premiere gibt es dieses Jahr am schwul-lesbischen Festival Zurich Pride. Zum ersten Mal wird mit der Simonetta Sommaruga eine Bundesrätin erwartet. Sie redet zu den Homosexuellen nach einem grossen Festumzug durch die Stadt Zürich. Das Festival dauert vom 8. bis 17. Juni. Auf dem Programm stehen neben dem Umzug ein Haufen Partys und kulturelle Darbietungen. Musik. 52 Spaziergänge, also jede Woche eine, hat der Franz Hohler letztes Jahr gemacht. Und über jeden von diesen Spaziergängen hat er ein kurzes Geschichtchen geschrieben. Da erzählt er einmal, wie er einfach losläuft, mit dem Kompass in der Hand, immer gegen Westen. Ein anderes Mal geht es der Limit nach oder er spaziert Südkorea, weil er dort gerade auf einer Reise ist. «Spaziergänge» heisst das neue Buch, wo all die kurzen Geschichten drin sind. Und einer von diesen Spaziergängen ist Cordelia Fankhauser mit dem Franz Hohler nachgelaufen. Er führt dann Zürichberg in die Klinik Bethania und anfangen tut er beim Franz Hohler die Heime. Zürich-Jürlikon.
Sie holen. Ah, doch ein Rucksack. Ich habe jetzt gedacht, wir tun ja spazieren, nicht wandern.
Ja, ich habe ein winziges Stadtrucksäckchen dabei.
Jetzt sind wir hier schon auf der Strasse. Dabei wollte ich eigentlich mit Ihnen noch schnell die Route besprechen. Wir starten hier, also, ich sage es nicht richtig, an der Gubler.
An der Gubelhangstrasse.
Gubelhangstrasse. Ja, aber, ja. Herr Hohler, wenn Sie hier loslaufen, ich habe jetzt hier eine Karte dabei, einen Stadtplan.
Ja.
Laufen Sie amigs einfach los, oder?
Es kommt ein bisschen darauf an, was ich für ein Ziel habe. Ob ich mir ganz bestimmt hin will, dann schaue ich vorher schon, wo ich ungefähr durch will. Aber zum Beispiel innerhalb von Zürich nehme ich eigentlich nie einen Stadtplan mit.
Machen wir da schnell eine Putzmaschine ab. Dann ist heute natürlich auch die Frage, papieriger Stadtplan oder haben Sie das GPS auf dem Handy?
Ich habe kein Handy mit einem GPS, ich bin noch nicht so weit fortgeschritten. Jetzt gehen wir durch die Führerstrasse.
Unser Ziel ist?
Klinik Bethanien, ja.
Ich habe das hier auf dem Stadtplan nochmal so ein bisschen rekonstruiert, wie Sie es im Buch beschreiben. Es hat mich gedacht, Sie sind da ein bisschen Zickzack gelaufen, so extra.
Es, ja, ja. Ich ziele jetzt auf einen Irchel zu. Aber ich laufe noch gerne so ganz ein bisschen im Zickzack noch.
Zickzack?
Ja.
Weil es einfach spannender ist?
Ja, und häufig sind es eben nicht die grossen Verkehrsströme, die dort durchgehen. Also, man kann ein bisschen die grösseren Strassen vermeiden.
Wir sagen jetzt eigentlich auch immer wandern statt oder spazieren. Golaus, ja. Was ist denn der Unterschied?
Wandern ist meistens mit einem bestimmten Ziel verbunden. Wir wandern auf einen Uetliberg und von dort auf einen Albis führen. Oder wir wandern über den Jura. Und spazieren ist eigentlich, hat ein bisschen mehr mit Müßiggang zu tun. Schlendern, laufen ohne allzu grosse Ambitionen von einem Ziel, das 5 oder 6 Stunden weg ist.
Wir sind hier jetzt in einer wunderschönen Ecke von Oerlikon. Es ist ruhig. Wie ist das, gehört das auch dazu durch beim Spazieren, dass man halt wirklich so Ort entdeckt?
Auf alle Fälle. Also gut, das kenne ich jetzt recht gut hier. Aber ich habe jetzt ein paar Mal erlebt, dass ich etwa 5 Minuten von daheim muss weggehen muss und bin an einer Ecke, wo ich noch gar nie gesehen bin.
Ja, haben wir manchmal halt auch die Augen ein bisschen zu.
Ja, das kommt natürlich dazu, dass wenn wir in der vertrauten Umgebung laufen, dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir auf Entdeckung sind. Und mir geht es eigentlich immer auch darum, dass die scheinbar bekannten Gebiete, dass das unsere Terra Incognita ist, das Unbekannte direkt im Bekannten anfällt.
Wie ist denn das, wo Sie fürs Buch spaziert sind? Haben Sie da ein Blöckchen dabei gehabt, vor zu Notizen gemacht?
Nein. Ich habe im Prinzip immer ein Notizbüchlein bei mir.
Ein knallhellgrünes heute?
In diesem Fall ein knallhellgrünes, das habe ich letzte Woche bekommen.
Und dann sind Sie mit dem Kopf voller Eindrücke heim und daheim am Schreibtisch gesessen?
Oder? Ja, zu oben oder am nächsten Tag. Und dann schaue ich, was übrig bleibt von diesen Eindrücken. Und das, was übrig bleibt, das ist nicht der Filter durchab. Das ist geblieben, also probiere ich aus dem meinen Spaziergang zusammenzusetzen. Die schriftliche Form.
Es wird ein bisschen unruhiger um uns herum. Wo sind wir?
Jetzt sind wir an der Kreuzung Oerlikoner Strasse-Ringstrasse. Wir sind jetzt gerade an der alten Villa Scottoni vorbeigegangen, wo es so ruhig war. Die beschreibe ich in einem anderen Spaziergang, wo ich dort aufs Mäuerli gestanden bin, zum überschauen, was eigentlich hinten dran ist. Weil das ist für mich immer ein kleiner geheimnisvoller Ort gewesen.
Wir gehen also nicht an die ganz laute Strasse, wir gehen da wieder...
Nein, das ist jetzt der Zickzackgang, wo ein bisschen durch die leiseren Strassen führt. Und jetzt, muss man sagen, jetzt kommen wir an den wunderbarst blühenden Büsch vorbei. Für mich ist das immer ein unglaublicher Anblick. Blühende Bäume, zwei weisse. Und das sind so die, ich glaube, das sind so die Zierpflumenbäume. Oder was ist es? Kennen Sie sich aus?
Vielleicht japanische Krüseblüten. Also wir laufen wirklich unter einem Blütenhimmel durch. Ja. Prächtig. Ja. Franz Hohler, Sie haben bei Ihren Spaziergängen alle, ich sage jetzt mal, eingekocht auf etwa drei Seiten. Das ist also wirklich so wie die Spitzenköche. Die tun doch auch das Zeug so lange kochen, bis nur noch das Beste übrig bleibt.
Ja, danke für den Vergleich. Ja. Ich bin tatsächlich, als ich angefangen habe, also die Spaziergänge aufzuschreiben, habe ich gesehen, der erste ist anderthalb A4 Seiten gegangen. Da hatte ich das Gefühl, das war es. Der nächste ist ein bisschen länger gegangen. Aber auch nicht viel länger. Und so nach dem vierten, fünften Mal habe ich gedacht, das ist ein gutes Mess. Ich nehme mir vor, einfach nicht über zwei A4 Seiten zu gehen. Ich arbeite eigentlich immer noch gerne mit Beschränkungen oder mit Einschränkungen.
Jetzt sind wir am lauten Punkt. Wir überqueren hier die Winterthurer Strasse.
Das ist tatsächlich auch ein Fußgängerreflex in der Stadt. Dass wenn man sieht, dass vorne grün ist für Fußgänger, dann denkt man, komm, wir laufen noch etwas schneller. Dann müssen wir nicht warten.
Wir lassen uns hetzen.
Genau.
Franz Hohler, was stellen Sie sich vor? Wie lesen die Leser diese Geschichte? Das gute Nachtgeschichte? So zwischendurch? So eins nach dem Kaffee?
Ich kann mir sehr gut als gute Nachtlektüre vorstellen. Ich bin selber ein Leser, der gerne noch etwas liest vor dem Einschlafen und auch überschaubare Stückchen hat. Kleine Erzählung von 5 Seiten oder Beschreibung von 5 Seiten, die man nochmal ein bisschen in eine andere Welt bringt. Jemand hat mir gesagt, kürzlich, sie lese das Buch, so wie man Praline isst.
Sind Sie denn wirklich ein Jahr lang jede Woche spazieren?
Ja, es ist auch ein Stück Freiheitsbeweis für einen selber, sagt ich kann. Jede Woche spazieren. Ich bin im AHV-Alter. Da spaziert man doch, oder? Und andererseits war es aber eben auch ein literarisches Projekt, das für mich dann auch noch wichtig geworden ist, es ist eine Art, es wird dann mit der Zeit schon zu einer kleinen Komposition, oder? Was kommt hintereinander, oder was könnte man als nächstes machen, oder?
Hans Hohler, der politische Hohler, den findet man den bei diesen Spaziergängen nicht so. Gibt es den nicht mehr so? Tun Sie sich auch nicht mehr so ärgern, nicht mehr so empören?
Ja, der Spaziergang ist eigentlich nicht der Ort, ist eigentlich nicht der Ort der Empörung. Aber wenn Sie jetzt durch all die Spaziergänge durchgehen, dann sehen Sie natürlich schon, dass ich mich eigentlich sehr häufig an den Reibungsflächen bewegen von unserer Zivilisation, also dass man plötzlich in einer Autobahn nachgeht, oder dass plötzlich der Autobahnlärm ansteigt und man merkt, ah, da unten kommt es zum Tunnel aus, dort verschwindet es wieder. Das heisst, ich gehe sehr häufig durch zerstörte Landschaften hier. Es ist nicht so, dass es den politischen Holer gar nicht mehr gibt, aber da findet man ihn vielleicht weniger.
Sie haben das sicher auch gesehen. In der Sonntagszeitung hat sich ein Kritiker war, hat gefunden, es sei ein bisschen banal, leider nicht so überzeugend. Und ohne praktischen Nutzen haben Sie es gar nicht gesehen.
Das habe ich nicht gesehen, nein.
Wenn Sie jetzt so etwas lesen, lesen Sie Kritiken? Ärgert Sie das?
Freut schon, Sie ja, das? Ja. Ah, das ist sehr gut. Darf ich das haben nachher? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf meiner Homepage waren. Aber auf meiner Homepage tue ich nur schlechte Kritiken aufführen. Und ich habe jetzt gewartet auf die erste schlechte Kritik, die ich zitieren kann auf der Homepage. Und das ist ein toller Satz. Die Protokolle sind häufig banal und ohne praktischen Nutzen.
Aber ich sehe, Sie nehmen Kritik oder vor allem auch Negativkritik, wenn man das so sagen kann, nehmen Sie locker.
Gut, es haben alle lieber gute Kritiken als schlechte. Aber man muss lernen, leben damit. Sonst stoppt man das eigentlich nicht durch. Ein Künstlerleben lang.
Jetzt können wir fast ein bisschen ins Küchen. Da ist der Hügel
auf. Ja, wir laufen bergauf. Der Zürichberg darauf, eigentlich.
Jetzt können wir aussuchen, ob wir in die Klinik Betania, Klinik Seiler oder ins Theater Rigiblick wollen.
Der hat einen Regenblick. Sehr schöner Ort für mich. Aber dort gehe ich mit dem Band wieder rauf. Ja, jetzt kommen wir aber unserem Ziel näher. Das ist die Klinik Betania. Mir geht es noch bis zum Eingang. Dort, wo ich mich angemeldet habe. Dann bin ich sehr erleichtert, dass ich mich das mal nicht anmelden muss.
Jetzt können wir hier einen Kaffee trinken?
Unbedingt, ja. Es hat ein ganz schönes Kaffee hier drin.
Wollen wir noch einen nehmen?
Gerne.
Gehen wir einkehren?
Was die beiden beim Einkehren dann noch alles plaudern haben, das bleibt ihr Geheimnis. Wer aber den Spaziergang auf in die Klinik Betania noch nachlesen will, der kann das im neuen Buch von Franz Hohler. Spaziergänge heisst's und rausgekommen ist es im Luchterhand Verlag. Schön ist es heute schon gewesen und morgen wird es dazu noch wärmer. Das sind die Wetteraussichten mit Sabine Ballmer von SF Meteo.
Heute gibt es einen freundlichen und warmen Abend. Die Sonne kann man auch noch ein Zeitchen von aussen geniessen, sie geht nämlich erst um 8:30 unter. In der Nacht kühlt es dann bis auf 5 Grad ab. Auch am Mond scheint wieder häufig die Sonne. Ein paar Wolkenfelder ziehen vom Limmatal über das Zürcher Unterland Richtung Schaffhausen. Dazu wird es dann sogar noch mal ein bisschen wärmer. In Zürich und Stäfa längt es wahrscheinlich sogar schon für einen Sommertag mit rund 25 Grad. In Schaffhausen und zur Winterthur gibt es 24 Grad. Auch am Wochenende geht es mit sonnigem und warmem Wetter weiter. Am Samstag ziehen zwischen ihnen ein paar Wolkenfelder durch. Und am Sonntag sind dann sogar auch schon erste lokale Gewitter mit dabei. Es bleibt warm mit 23 bis 27 Grad.
Und zum Schluss nochmals das wichtigste Kurzform. Die Universitätsspitäler schlagen Alarm. Die neuen Fallpauschalen reissen Löcher in die Kasse, sagt auch das Unispital Zürich und fordert, dass die Fallpauschalen entsprechend angepasst werden. Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger zeigt Verständnis, will aber mal bis Ende Jahr noch zuwarten. Die Stadt Winterthur bietet neuen Kurs an für Türsteher aus den Partymeilen. Dort wird ihnen gezeigt, wie sie bei Problemen mit Gästen reagieren können. Der Kurs ist Teil eines ganzen Päckchen an Massnahmen, die die Stadt lanciert hat, um gegen Gewalt rund um den Hauptbahnhof vorzugehen. Eine erste Bilanz ist allerdings durchzogen. Der Europäische Gerichtshof hat sich heute mit dem Fluglärmstreit befasst. Es ist um die Klage gegangen, die die Schweiz vor 9 Jahren gegen die deutschen Anflugbeschränkungen eingereicht hat. In erster und zweiter Instanz auf EU-Ebene ist die Schweiz abblitzt und die Chancen, dass es das mal anders rauskommt, sind eher klein. So viel vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen für heute. Redaktion hat Nicole Marti. Mein Name Vera De Rogisch.
Musik. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.